das ist, ist es, es gibt so tolle, motivierte, junge Menschen, da das ist einfach unfair, denen irgendwie immer permanent irgendwie vom Kopf zu knallen, dass sie keinen Bock haben, dass sie nichts machen, dass sie faul sind, dass sie nur am Handy hängen, und die dann mitzunehmen und zu sagen, so, ne, jetzt machen wir hier mal irgendwie eine kleine Kampagne oder ihr nehmt das Smartphone in die Hand und dann macht ihr hier mal ein Projekt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und wenn ich dann die mit einem Hook auf Social Media kriege, so nach dem Motto, samstags hast du frei, immer, und dann mache ich da so ein Konzertfoto rein, dann spricht das natürlich demjenigen aus der Seele, der es eben nicht gekriegt hat und der zum Konzert wollte und der fühlt sich dann doch persönlich abgeholt. Das ist eine andere Nummer als wir suchen dich und es gibt einen Obstkorb und ein Jobbike.
Ich denke mir halt so, ich möchte dich halt mehr als 60 Sekunden jetzt hier kennenlernen, das Unternehmen. Ich möchte mich wirklich jetzt mit dir Zeit verbringen und nicht in 60 Sekunden oder 30 Sekunden oder was weiß ich irgendwas ausfüllen.
Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Also diese 30, 60 Sekunden Bewerbung, das ist ja so dieses, egal wer kommt, wir machen es dir ganz einfach. Hier kann irgendwie jeder in diesen Trichter oben rein und gucken, ob du unten wieder rausploppt und ob das irgendwie was ist. Aber das ist so nicht gemeint. Es ist einfach, manche Unternehmen bauen so viele Filter ein, die die Kontaktaufnahme erschweren. Da könnte man glauben, die Leute stehen zu Hunderten vor dem Tor und möchten rein. Und wenn das nicht der Fall ist und ich diese Filter nicht benötige, dann bin ich einfach offen und sage, ich respektiere meine Zeit, ich respektiere deine Zeit, lass uns erst mal reden. Und wenn wir beide das Gefühl haben, hey, das könnte passen, dann lernen wir uns etwas besser kennen. Dann gehen wir ein zweites Mal essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Oh, wir sind hier schön in der Lounge vom Hotel und nehmen gerade das Intro auf und deswegen so ein bisschen Nebengeräusche solltet ihr hören. Das ist unser Bier, was uns gerade einverleibt wird. Nein.
Ja, du trinkst Bier, ich trinke Single Malt. Ja, ja,
der feine
Herr. Aber das muss auch mal sein. Also wir sind hier im Hotel One in Hamburg. Schleich, wir muss noch Werbung sagen, egal.
Vielleicht kriegen wir bald Gutscheine.
Also, wir waren heute in Hamburg und haben Beate Teschner getroffen. Beate Teschner macht Mitarbeiterrecruiting für andere Firmen und ist da für viele von euch vielleicht schon ein Name, vor allem wenn ihr aus NRW kommt, aus dem Raum Hamburg kommt, aus Niedersachsen kommt, denn da auch im Verband war sie aktiv.
Genau, sie hat ein Konzept ins Leben gerufen, das nennt sich The Green Dream Team. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, in der Folge ist mir das nicht so gut von den Lippen gegangen, aber man muss es häufiger aussprechen, dann klappt es wunderbar. Und da arbeitet sie mit euch zusammen in verschiedenen Arbeitsgruppen aus, was für Grundsteine gelegt werden müssen, damit ihr auch in Zukunft gute Mitarbeitende bekommt und halt auch eure vorhandenen guten Mitarbeiter natürlich bei euch behaltet, weil sie sagte uns, dass, wir sagten, als Fachkräfte gibt es ja gar nicht mehr, kriegt man gar nicht. Aber es sind tatsächlich 40% der Mitarbeitenden in Unternehmen nicht richtig zufrieden. Und das ist die Zielgruppe, sagte sie, an die man sich halten sollte.
Genau, also viele Mitarbeiter, die irgendwo als Wackelkandidat vielleicht unterwegs sind, die man durch eine gute Strategie dort als Firma abwerben könnte. Also wenn sie dann mal vielleicht wechseln wollen, wenn es einen schlechten Moment gibt oder sowas, genau. Man sich dort dann gut strategisch positionieren kann mit einem guten Konzept, mit einem guten Mitarbeiterkonzept. Da haben wir drüber gesprochen.
Genau, und für diese, ich nenne es jetzt einfach mal Akademie, hat sie noch freie Plätze. Da würden wir gerne an dieser Stelle mal drauf noch hinweisen. Da gibt es auch einen Early Bird Vorteil bis Ende Juli, glaube ich, du hast es gesagt. Sonst liest einfach nochmal bei uns in den Shownotes nach. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß
beim Zuhören.
Prost.
Prost. Kann man das aufnehmen? Ja.
Boah, Wahnsinn. Also jetzt gerade, also das werde ich rausschneiden, aber jetzt gerade ist mein Laptop einfach abgestürzt.
Das ist doch gut, dass er jetzt gerade abgestürzt ist.
Dann fahren wir nach Hamburg, dann nehmen wir die weite Reise nach Hamburg auf und dann raucht mein Laptop ab. Das wäre jetzt gerade mein Bild im Kopf gewesen.
Ja, Aber wir wären trotzdem in Hamburg, das ist ja auch nicht so schlecht.
Habt ihr noch was vor?
Nochmal herkommen.
Ja. War manipulativ jetzt mit dem.
Aber wir kommen sowieso nochmal gerne her. So ist es jetzt nicht gemeint, ne?
Ja.
Also so könnte man das natürlich.
Genau, wir sind hier nämlich bei der Beate Teschner im schönen Hamburg, in einer sehr, sehr schönen, in einem sehr, sehr schönen Altbau. Von wann ist das Haus?
Jahrhundertwende. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich glaube 2-3 Jahre nach 1900.
Okay. Wer so ein bisschen das Rauschen vielleicht im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob wir das dann hören, wahrscheinlich eher nicht bei den guten Mikros. Aber es sind ja vom Flughafen, aber das ist hier so grün und so eine schöne Straße, da denkt man, okay, ich bin hier irgendwo richtig in einer schönen Gegend gekommen. Das ist, gefällt uns sehr gut, oder? Das war gerade so ein schönes Aha-Erlebnis, als wir hier
reingefahren sind. Genau, auf dem Hinweg haben wir auch das erste Mal in unserem Leben den Flughafen von Hamburg kennengelernt.
Ja, ich habe mich verfahren. Nee, ne? Falsch abgebogen, okay, war im Parkplatz einmal drüber und dann...
Genau, ja. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, einmal weil du bei Social Media sehr aktiv bist, weil du auch sehr viel bei uns in der Branche machst, weil du im Verband auch viel machst, weil du auch jetzt gerade ein frisches neues Konzept hast, was ein Zungenbrecher ist, so wie du festgestellt haben, aber da wollen wir mega gerne drüber reden und allgemein das Thema Mitarbeiter-Recruiting natürlich ein mega Thema in der Branche. Es gibt ja ganz viele, die, ich glaube, so das ganze Thema ein bisschen schwierig machen, also die generell sehr penetrant, glaube ich, in den Bereich sind, Mitarbeiter-Recruiting und Leute, also man hört zumindest sehr viel, dass Firmen sehr oft von Firmen angerufen werden, die Mitarbeiter-Recruiting anbieten. Dann, wie macht das deine Arbeit?
Also das Thema mit Leute, ich werde hier täglich mehrfach angerufen, auf LinkedIn und auf Social Media mit Nachrichten bombardiert. Und wenn ich mich da nicht zurückmelde, dann melden die sich nochmal und nochmal und nochmal. Also die sind schon ganz schön unterwegs und hinterlassen viel verbrannte Erde. Mhm. Ich würde jetzt auch gar nicht so weit gehen und sagen, ja, die ganzen Social Recruiting Agenturen, die sind alle nix. Das stimmt nicht. Da gibt's auch richtig gute. Aber es sind halt ganz, ganz viele unterwegs, die kommen aus dem Marketing, die haben eben gelernt, so geht der Funnel und dann machen wir das mit der Software und dann machen wir das alles gleich und das ist halt durch das Thema. Die Menschen haben das jetzt zigmal gesehen und es hat nichts Individuelles und es funktioniert nicht mehr so gut und ja, also mir haben schon so viele erzählt, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie teilweise Tausende verbrannt haben, dass sie vielleicht auch kurzfristig Mitarbeiter eingestellt haben, die dann aber nach einem halben Jahr nicht mehr da sind. Und das heißt, dann fange ich wieder von vorne an und hatte halt einige Tausende an Kosten. Und das muss ja nicht sein.
Die Tausende an Kosten, das hatten wir, wir haben eine kleine Folge auf dem Unternehmenstag aufgezeichnet. Und da hatten wir auch eine Umfrage, wie viel wärst du bereit als Unternehmer für eine neue Fachkraft auszugeben? Und die meisten haben sich für zwischen 2.500 und 5.000 Euro ausgesprochen.
Ja, mhm. Wir haben auch gefragt, wer mehr ausgeben würde als 5.000, hat sich jetzt keiner gemeldet. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass manche da noch bereit wären, noch mehr Geld für auszugeben.
Ja, der Punkt ist halt, dass das immer so eine kurzfristige oder wenig nachhaltige Geschichte, Geld in die Hand nehmen und Mitarbeiter einkaufen, Leads kaufen. Das ist ja auch immer dieser Wunsch nach einer schnellen Problemlösung. Löse mir das, mach mal.
Gib mir mal ein Geld Leute. Und dann mach das dann für mich.
Ja, und das ist halt nicht wirklich nachhaltig. Das hat jetzt auch nicht wirklich irgendwas mit Mitarbeiterorientierung zu tun. Und da scheitert es dann im Nachgang, wenn ich da keinen Wert drauf lege und sage, ja, Kundenorientierung ist wichtig, ich möchte gerne meine Produkte verkaufen, meine Schwimmteiche und dies und das und jenes, Umsatz und irgendwo müssen dann die Mitarbeiter halt herkommen. Und das ist halt nicht die Haltung, ne? Das funktioniert heute ganz bestimmt nicht mehr, wo die Leute nicht mehr vor der Tür stehen.
Was musst dann du anders? Was ist dein USP in deiner Beratung?
Ich setze schon bei der Haltung an, generell. Also es geht erstmal darum, ich sag mal, in Deutschland haben wir vielleicht die letzten 10 Jahre ganz hart dran gearbeitet, an der Kundenorientierung das Thema zu lernen. Und die nächsten Jahre verbringen wir verstärkt damit, an der Mitarbeiterorientierung zu arbeiten und zu sehen, die ist genauso wichtig und vielleicht ist sie sogar noch ein Tucken wichtiger als sogar die Ausrichtung auf den Kunden. Also ich habe es eben in der Unternehmensberatung auch erlebt in den letzten Jahren vor Corona, da machte man sich dann auf einmal zuerst Gedanken, habe ich denn überhaupt die Leute am Start, die ich brauche, um wirklich der Nachfrage nachzukommen, um produzieren zu können, um das auch verkaufen zu können, was ich verkaufen möchte. Früher hieß es immer zuerst, wie viel Umsatz wollen wir machen, wie verkloppen wir unser Produkt und die Sales-Geschichte war immer vorrangig und das hat sich dann mit der Zeit wirklich gedreht.
Ja, spannend. Ich war vor kurzem bei einer Firma, ich nenne keinen Namen, die sind eigentlich ausgelegt für, oder war einmal das Ziel, im hochwertigen Privatgarten tolle Gärten zu bauen. Haben jetzt mal festgestellt, dass sie die Mitarbeiter gar nicht dafür haben und gehen jetzt mehr und mehr in den Pflegebereich rein, weil das halt zur Mitarbeiterstruktur passt. Das ist ja das quasi, was du gerade umschrieben hast, oder? Kann man so sagen, dass man schaut, wer ist in meinem Mitarbeiterstamm eigentlich für was geeignet und neue Mitarbeiter, würde ich jetzt mal die These aufstellen, gar nicht mal so einfach zu bekommen, die dann auch in mein Team vielleicht passen, dass man eher schaut, was mache ich mit meinen vorhandenen Mitarbeitern, wo sind die Stärken, Schwächen, um die dann gezielter einzusetzen?
Also ich kenne Galabauer, die ganz gezielt Aufträge suchen für ihre Mitarbeiter, die denen liegen. Also die sagen, wir haben hier richtig gute Leute am Start, die haben keinen Bock, immer das Gleiche zu machen oder hier irgendwie nur zu pflastern und das immer wieder und Wochen und Monate lang. Die möchten Abwechslung, die möchten Gärten anlegen, die möchten dann auch mal einen Pool bauen und. Und da steht im Vordergrund, wenn es darum geht, Kunden zu akquirieren, die legen wirklich einen Riesenwert darauf, abwechslungsreiche Projekte an Land zu ziehen und zu sagen, da haben wir alle Spaß dran. Ja.
Wie bist du jetzt dazu gekommen zu dem, was du jetzt gerade machst?
Ja, lange Geschichte. Also ich komme eigentlich aus der Unternehmensberatung, bin seit über 25 Jahren im Mittelstand unterwegs und komme ganz ursprünglich mal aus der Werbung und dann in die Organisationspsychologie und da zählen halt solche Projekte dazu, Veränderungsprojekte, ne, das klassische Change Management, dann Schwerpunkt Unternehmenskultur und dann kommst du in den Unternehmen doch sehr, sehr stark in die Prozesse. Und dann geht es eben auch mal darum, um Ausbildungsprozesse, um Onboarding-Prozesse. Und da ich eigentlich jetzt nicht so nur theoretisch unterwegs bin, so nach dem Motto, machen Sie mal dies und das und jenes und ich komme dann wieder oder auch nicht und das war's, also sondern ich habe ganz viel Umsetzungsbegleitung gemacht und dann ist es ja auch so, dann bespricht man etwas und sagt, okay, wie lösen wir das? Und dann wird das eben auch begleitet und da waren die Themen mit den Auszubildenden und auch mit dem Onboarding, die haben riesen Spaß gemacht. Und das war so der Ausgangspunkt vor Corona. Und da habe ich anschließend gesagt, in dem Bereich möchte ich gern weitermachen. Und ich habe eben auch festgestellt, dass relativ schnell auch so Gegenwind aus dem HR-Bereich kommt, dass die sich dann teilweise angegriffen fühlen, wenn jemand von außen kommt und sagt, ne, wir könnten doch mal, ja Mensch, ne, wir wissen doch, was wir tun und überhaupt.
Also eher bei größeren Firmen dann, oder? Wenn die einen HR-Bereich haben, sind wir eigentlich eher schon bei größeren Firmen dann letztendlich, oder?
Ja, also genau, also ich habe entweder zu tun mit Unternehmern, Unternehmerinnen, die sich selbst kümmern müssen, also die eben kein HR haben, also gerade im Galabau, auch wenn wir da jetzt eine Betriebsgröße von 70 Leuten haben oder so, die haben eigentlich kein HR, die kümmern sich selbst oder kümmern sich im Team und desto kleiner die Unternehmen werden, desto weniger ist da jetzt, sage ich mal, jemand rein in Verantwortung für Personal. Ne? Das ist gar keine Frage. Und wenn man jetzt aber, sage ich mal, so in mittelständischen Betrieben unterwegs ist mit 200 und aufwärts, dann haben die eine Personalabteilung und dann rekrutieren die natürlich so, wie sie es gelernt haben. Das funktioniert halt heute nicht mehr so gut.
Ich finde den Begriff HR, also Human Resources, irgendwie voll nicht spannend, so schön, ja. Weil es ja keine Ware ist irgendwie. Wie siehst du denn den Menschen in einer Firma an Wert? Was macht so ein Mensch in einer Firma aus an Ressource?
Naja, also wenn es meine Firma wäre, ich würde nicht HR sagen, ich würde da, viele sagen jetzt People Management, also ist immer ein bisschen schwierig, ne? Was ist denn so der wirklich gute und passende Begriff, aber ich bin ja absoluter Fan davon, zu sagen, okay, die Führung und die People Manager oder wie auch immer sie sich bezeichnen mögen und die Menschen aus dem Fachbereich, die Leitung aus dem Fachbereich, die sollten sich zusammensetzen und an einem Strang ziehen und das Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung ja sehr, sehr aktiv spielen im Team und nicht irgendwo hinschieben und sagen, die sind dafür zuständig und. Also ich würde auch sagen, selbst wenn ich als Unternehmerin, als Unternehmer selbst zuständig bin, muss ich das idealerweise mit meinem ganzen Team spielen und da nicht alleine sitzen. Also wenn die Menschen nicht da sind, ist nichts mehr da, da habe ich keine Firma. Und das ist auch immer so ein Punkt, den muss ich erstmal verinnerlichen. Die Relevanz des Teams, das da ist für das Recruiting, ist riesig, weil ich spiegel ja den inneren Zustand nach außen. Ich will ja Leute gewinnen, die sagen, hey, cooler Haufen, super, super Firma, da würde ich gerne anfangen. Ne? Die finde ich toll. Ich mag die und den und die haben da Spaß, das kommt rüber. Und ja, wenn das nicht da ist, dann wird es halt auch schwierig.
Wer spiegelt das Unternehmen am meisten wieder? Der Unternehmer oder die Unternehmerin oder den ganzen Mitarbeiter? Also habe ich durch die Mitarbeiter vielleicht irgendwann auch die Gefahr, dass das Unternehmen sich in eine Richtung entwickelt, die nicht zu mir passt?
Naja, also vielleicht habe ich die Gefahr, dass ich dann nicht mehr happy damit bin. Aber im Grunde genommen ist das Ganze ja die Summe aller. Und wenn jetzt die Stimmung im Betrieb mies ist, dann gehen die Leute auch her und sagen, ist wieder alles, weiß ich nicht, ne? Der Chef, die Chefin, dann haben sie sich gezofft, dann war das Material nicht da, dann schlecht organisiert, dann ist der Bagger irgendwie in den Teich geplumpst oder was auch immer. Sie werden erzählen, ob es gut ist oder ob schlecht ist. Und somit ist jeder immer ein Markenbotschafter. Also, ja.
Wie bist du denn eigentlich genau auf die, also Galabaubranche ist ja letztendlich, Galabaubranche ist ja letztendlich eine kleine Branche, klein und geschwätzig, sage ich immer. Wie bist du dahin gekommen zu sagen, okay, ich mache jetzt das für den Galabau?
Ja, das ist überhaupt eine gute Frage. Wie gesagt, es war Corona und ich sitze hier in meinem Homeoffice und denke, okay, ja, du bist gar nicht so gut vernetzt und du willst es machen, machst Seminare, machst Workshops und wen sprichst du denn jetzt an? Und dann habe ich angefangen und habe ganz, ganz viel gelernt über Arbeitgeberverbände, Wirtschaftsförderung, IHKs und mit all denen habe ich so gesprochen. Und dann bin ich auch an Bundesverbände oder an die Landesverbände vom Galabau geraten und die waren irgendwie sehr offen und sehr freundlich und ich glaube, mein allererstes Seminar habe ich oder Online-Seminar habe ich für den Fachverband in NRW gegeben. Mhm. Liebe Grüße an Jan Flintrop. Und ja, der hat mir dann auch Feedback gegeben und mittlerweile haben wir einige Online-Seminare gemacht und ja, das hat Spaß gemacht und dann ging das Ganze so ein bisschen voran. Dann habe ich immer mehr über die Galabauer gelernt und ab und zu mache ich auch mal WDR für die Azubi-Themen in den Landesverbänden.
Was hast du denn über den Galabau gelernt?
Ich habe gar nichts im Galabau gelernt.
Nee, über den Galabau.
Über den Galabau. Ja. Oh, ich habe zum Beispiel gelernt, dass Galabau nicht gleich Galabau ist, dass der Galabau in Mecklenburg-Vorpommern, dass die da vorwiegend auch andere Aufgaben übernehmen und dass das jetzt nicht so aussieht, ne, wie vielleicht in Bayern oder Baden-Württemberg, ne, da so nach dem Motto, ja, nee, also Frau Teschner, ne, also wir müssen ja auch pflastern und dies und das und so viel Gärten anlegen und haben wir hier gar nicht, oder, ne, manchmal versuchen sie dann auch, sich zu übertrumpfen und zu sagen, ja, wir sind JWD, ganz weit draußen, ne, da muss erstmal ein Azubi hinkommen, ne, also unter 18 läuft da gar nichts, weil haben kein Auto und überhaupt, und ja, nee, wir sind noch weiter weg, ganz schwierig. und, also also auch nach den Seminaren, da kommen dann manchmal auch E-Mails und dass da auch eine sehr bedrückende Situation teilweise da ist, dass sie sagen, wir werden eigentlich von unseren Mitarbeitern erpresst und wir haben das und das vereinbart, also von einem Mitarbeiter, das war eben auch so ein kleiner Betrieb, und der sollte irgendwie Winterdienst machen und dafür haben wir ihn im Sommer irgendetwas gegeben, und dann hat er nachher gesagt, nee, macht er doch nicht, und jetzt können wir uns irgendwie nicht helfen und mein Mann muss das alles alleine machen und so schnell, und ne, also da merkt man, da ist auch Schmerz und durchaus eine belastende Situation da. Und einmal hat auch jemand gesagt, er traut sich nicht, konstruktive Kritik zu üben an einem Mitarbeiter.
Okay, weil er also Angst hatte, dass er dann sagt, ja dann gehe ich ja zum anderen.
Ja, weil er Angst hatte.
Konstruktive Kritik, ne? Ja,
konstruktive. Ja, also ja, genau. Es war, nee, da sage ich lieber gar nichts mehr. Also das war schon wirklich, und das ist natürlich, das geht gar nicht.
Wo fängt das Problem an?
Also wenn ich nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren kann. Also wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und den Eindruck nur noch einen hilflosen Eindruck vermittel gegenüber meinen Mitarbeitern und anfange zu betteln oder eben mich nicht mehr traue, Dinge anzusprechen.
Aber wo fängt das Problem noch vorher an? Ist das dann irgendwie in der Erziehung oder wo kommt das her, dass man nicht mal den Leuten konstruktiv eine Kritik geben kann, denen helfen möchte, dass sie sich verbessern?
Nee, das Problem ist, dass die Angst haben, dass die Leute dann kündigen und dass sie niemand Neues finden.
Ja, aber es für mich als Mitarbeiter super, dass mir doch mein Chef, mein Vorgesetzter sagt, worin ich mich noch verbessern kann.
Ja, natürlich. Also es gibt sowas wie eine pervertierte Kundenorientierung. Und es gibt mit Sicherheit auch eine pervertierte Mitarbeiterorientierung. Ne, also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich traue mich überhaupt nicht, mit meinem Kunden zu verhandeln oder letztendlich zu einem betriebswirtschaftlich sinnvollen Preis zu kommen. Und ich verbiege mich bis zum Anschlag, weil ich nicht in der Lage bin, das richtig zu verhandeln, dann habe ich natürlich ein Problem. Und wenn ich als Führungsperson nicht führen kann, dann habe ich natürlich auch ein Problem.
Ganz gut. Konntest du dem dann eine Lösung anbieten oder?
Man kann nur ansprechen, wie es ist. Man kann sagen, sehe ich so, keine gute Idee. Aber wenn das jemand ist, der in einem Online-Seminar ist oder einem Workshop und der spricht es an, dann kann ich auch nur spiegeln, warum das nicht gut ist. Und das ist eben auch, sage ich, das fällt dir natürlich irgendwann auf die Füße.
Ja, aber das, ja klar, zum einen natürlich die Angst, dass mich der Mitarbeitende verlässt. Zum anderen aber wahrscheinlich dann eher die größere Angst, dass ich keinen adäquaten neuen Mitarbeiter dafür für ihn bekomme, mit dem ich vielleicht besser umgehen kann, der besser auf mich hört oder besser zu meinen Unternehmenszielen passt. Aber wo kriege ich die denn überhaupt noch her, diese Facharbeiter?
Also die Wo soll ich anfangen? Die es ist ja immer so dieses Gefühlte, es gibt ja keine Leute und die guten Leute sind alle irgendwo beschäftigt. Mhm. Ne, die sitzen nicht zu Hause auf dem Sofa, gucken Netflix und langweilen sich. Die haben alle einen Job und der Punkt ist ja der, es gibt um die 40% oder mehr, die sind vielleicht latent unzufrieden. Also jeder möchte ja ein möglichst angenehmes, schönes Leben haben. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist hier relativ eingeschränkt, ich kann mich nicht entwickeln oder puh, ich bin hier irgendwie nicht happy. Ne? Also das gibt ja ganz, ganz viele Punkte, die eben eine Unzufriedenheit ausmachen können. Und diese Menschen, die kann ich ansprechen, die kann ich natürlich emotional abholen. Und das ist auch das, was wir machen. Also zum einen, dass es darum geht, mal bei sich anzufangen und zu sagen, okay, was ist denn überhaupt so ein Perfect Match? Das heißt, ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Zielgruppe für meine offene Position.
Also eine Persona, die ich letztendlich aufbaue, könnte man so aus dem Marketing.
Ja, nee, machen wir gar nicht. Also nicht so diese klassische Persona mit Ilse, 30 Jahre, ja, wohnt da und da, hat einen Hund, zwei Kinder und irgendwas. Aber wenn ich jetzt mal überlege, okay, ich suche einen Auszubildenden oder eine Azubine, dann kann ich ja sagen, okay, das, was alle machen, ich suche jemanden, der jetzt Schulabgänger ist, hier vor Ort und da versuche ich irgendwie an die Leute ranzukommen. Ich kann mir natürlich auch überlegen, okay, was gibt's denn noch? Es gibt Studienabbrecher, es gibt Leute, die haben eine andere Ausbildung angefangen, die gefällt ihnen vielleicht nicht. Es gibt Leute, die haben eine Ausbildung in dem Bereich angefangen, aber sie sind in ihrem Betrieb nicht happy. Und vielleicht gibt es auch noch Menschen, die sind gar nicht mehr so jung und würden aber trotzdem gern jetzt eine Ausbildung anfangen im Garten- und Landschaftsbau. Und an die denkt ja überhaupt keiner. Ne?
Also die erreiche ich auch nicht so einfach wie jetzt, ich gehe zu einer Schule, da weiß ich, okay, das ist ja jetzt Realschule, da ist bald Verabschiedung, da sponsere ich vielleicht mal irgendwie das Sommerfest und dann wissen alle, ach, den Galabau-Betrieb gibt es auch, könnte man sich mal bewerben, keine Ahnung. Aber die unzufrieden in der Ausbildung sind oder die sagen, okay, ich mache was, aber eigentlich möchte ich lieber das machen, die muss ich erstmal irgendwie finden oder erreichen. Ne?
Ja, genau. Und das ist aber nichts anderes als die fest angestellt und schon ausgebildet sind und irgendwo als Galabauer oder Bauleiter oder was auch immer arbeiten. Die sind ja auch irgendwo und die muss ich erstmal erreichen. Und dann, wenn ich mich mit meinen Zielgruppen beschäftigt habe, dann habe ich ja auch eine Vorstellung von den hinzu, weg von Motiven, von den Schmerzpunkten, von den Wünschen und kann mir auch vorstellen, wo ich diese Menschen erwische. Höchstwahrscheinlich erwische ich sie relativ gut auf Social Media. Und da gilt es dann halt, sie auch, sage ich mal, nicht nur kurz Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern auch wirklich Interesse zu wecken, sie emotional zu erwischen. Also das ist ja etwas, was wir kaum sehen. Wenn ich durch Instagram scrolle und das geht immer so und wir suchen dich und komm zu uns und wir sind verzweifelt, dann werben sie alle mit ihren Benefits, aber so ein Benefit ist keine emotionale Geschichte. Dafür wechsle ich keinen Arbeitgeber. Ne? Das ist, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Und deswegen ist so diese Voraussetzung zu gucken, mit wem habe ich es zu tun, diese Bereitschaft überhaupt. Das machen 95% aller Arbeitgeber nicht.
Die setzen also das sich. Ist das Thema, das steht bei dir auf der Website gelesen. Dass du mal einen Beitrag hattest, wo drauf steht, warum sollte ich nicht schreiben, wir suchen dich, so jetzt frei wiedergegeben.
Ja.
Genau, das habe ich auch aufgeschrieben als Frage. Das interessiert mich natürlich die Antwort darauf. Da kommen wir jetzt, glaube ich, gerade hin.
Ne, wir suchen dich, das ist ja auch der Ego-Sprech. Ne? Also manchmal habe ich den Eindruck, wir rekrutieren so nach Gutsherrenart noch, wie von früher. Und ich als Unternehmer, ich als Arbeitgeber habe ein Problem. Ne? Und das ist ja irgendwie so diese ganz alte Uncle Sam-Rekrutierungsnummer, wo früher, weiß ich nicht, vor ewigen genau. Zeiten Soldaten gesucht wurden. Und das zieht ja nicht, das hat ja überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich lasse mich ja nicht von jedem ansprechen. Ne? Also da kann ja jemand in der Straße schreien, hey du, und alle drehen sich um. Und so ist das dann, glaube ich, irgendwie auch gedacht als Signal, okay, jetzt kommt hier ein Jobangebot, aber es macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn ich jemanden anspreche, der, sage ich mal, ist jung, hat im Galabau angefangen, es ist Sommer, der will mit seiner Clique zum Konzert und die haben sich verabredet und dann kommt der Chef, die Chefin vorbei und sagt, ey, sorry, ne, es muss fertig werden, wir müssen Samstag reinhauen, ne, das ist nichts mit frei und so, ja, aber ich wollte doch, nein, das geht nicht, ne. Und wenn ich dann die mit einem Hook auf Social Media kriege, so nach dem Motto, samstags hast du frei, immer, und dann mache ich da so ein Konzertfoto rein, dann spricht das natürlich demjenigen aus der Seele, der es eben nicht gekriegt hat und der zum Konzert wollte und der fühlt sich dann doch persönlich abgeholt. Das ist eine andere Nummer als wir suchen dich und es gibt einen Obstkorb und ein Jobbike.
Es sind aber viele kleine Häppchen. Ich glaube, wenn ich irgendwie auch mal auf die Nase gefallen bin, schlechte Erfahrungen gemacht habe jetzt mit Social Media Marketing, heißt das ja für mich, ey, das lag wahrscheinlich daran, dass ich nicht dran geblieben bin, dass ich nicht kontinuierlich Augen offen gehalten habe, worüber kann ich denn berichten? Weil das merke ich auch, wenn man mal überlegt in der Firma, ey, was ist denn gut bei uns? Dann achtet man ja auch darauf. Also auch Mitarbeiter, die vielleicht unzufrieden sind und dann wechseln, die kommen ja häufig auch wieder, weil sie merken, ey, das ist ja doch gar nicht so scheiße bei uns. Also viel mehr darüber berichten, oder? Ja, was ich mir gerade überlegt habe, ne? Andersrum, wenn ich jetzt als Unternehmen sehe, dass meine Mitarbeiter anderen Firmen folgen, sollte ich dann irgendwie vorsichtiger sein? Oder sollte ich eher sagen, ich achte mal so ein bisschen drauf, wen die so folgen, dass ich da irgendwie mehr mache? Und wo ist denn dann Schluss? Wenn ich irgendwie, ja, also jeder betrifft sich ja. Und wir haben das auch, ich hatte letztens einen ziemlich alten Galabauer, so 10 Jahre vor seiner Rente, sag ich mal, also ziemlich alt jetzt, Anführungszeichen, 10 Jahre vor seiner Rente, Betriebsübergabe, wie auch immer. Und er sprach dann davon, ja, ich gebe meinen Mitarbeitern ja schon so viel. Boah, und wenn ich schon höre mit Jobrat und so, dann sollen sie mir nicht auf den Nerven gehen. So, ich gebe denen doch, sie haben doch alles bei mir. Und trotzdem gehen die, weil er es vielleicht nicht sieht. Oder ist es überhaupt gesund, immer wieder diesen Wettstreit, diesen Wettbewerb, dass er es hochstachelt?
Naja, also ich kann es ja nicht verhindern. Die Menschen unterhalten sich, die Branche ist vernetzt, die kennen andere Galabauer, die kennen sich von der Ausbildung und.
Die wollen sich vielleicht auch einfach nur informieren, oh, was baut der denn für coole Gärten? Das könnten wir ja bei uns in der Firma auch mal machen. Also das ist ja.
Ja, also das ist eben auch noch so ein Punkt. Ne? Also die Galabauleute, die sind ja auch teilweise schlichtweg Fans auch von coolen Projekten und es werden ja auch sehr viele coole Projekte gezeigt auf Instagram und dann sagen die auch, hast du gesehen, ne? Die haben ja den Superbagger und hier und tolle Maschinen und da ist dann die Begeisterung gleich riesig. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, also dass man verhindern muss, dass die alles sehen und dass es sich so gegenseitig hochschaukelt, sondern der Punkt ist, glaube ich, eher, wenn das stimmt, im Team, untereinander, wenn ein gutes Betriebsklima ist, ne? Da können die so viel gucken, wie die wollen, dann wollen die da auch gar nicht raus und wollen die nicht wechseln. Also das wird auch nur kritisch, wenn sie eben diese Unzufriedenheit in sich tragen, wenn sie nicht wirklich happy sind, wenn es Defizite gibt in der Führung oder wenn sich da vielleicht 2 Generationen behakeln. Das gibt's ja auch oft, ne? Dann haben wir Generationswechsel, die Älteren steigen aus, die Jüngeren steigen ein. Dann gibt es so eine alte Belegschaft, die noch da ist und Junge, die dazukommen und die müssen sich dann auch alle zusammenrappeln. Und da werden dann auch mal Fronten aufgemacht. Also es gibt so viele Aspekte, wo Unzufriedenheit entstehen kann. Und ich glaube, das ist eher so der Punkt zu gucken, stimmt es mit der Führung, stimmt es mit der Stimmung, Wie können wir hier auch alle so viel Spaß wie möglich zusammen haben und das eben nicht so, ja, was ich dann auch oft zu hören kriege, wenn wir mit GDT anfangen, Green Dream Team, und das geht so in die Runde so nach dem Motto, ja, hey, nee, also wir machen hier nicht irgendwie Spaß und Döniken den ganzen Tag, hier wird ja auch noch gearbeitet. Ne? Ja. Darum geht's überhaupt nicht, ne? Ja. Aber das erwartet auch niemand. Also ich meine, vielleicht werden teilweise Erwartungen geweckt auf TikTok, wenn die da wirklich nur so Fun-Videos hochladen, dass die ganz jungen Menschen vielleicht wirklich glauben, die machen da den ganzen Tag nur Halligalli und dann enttäuscht sind, wenn sie ins Unternehmen kommen und arbeiten.
Da habe ich eine gute Anekdote. ich war mal selber Ausbildungsleiter, also habe mich im Büro um Berichtshefte und Gedöns gekümmert. Dann gab es immer diese typische Vorträge an der Schule, also allgemeinbildende Schule, Klasse 7, 8, so, und Berufe vorstellen, ne, bei uns im Ort damals. Und da haben wir mal gedacht, okay, wie kann man denn die Jugend so ein bisschen mitnehmen und so weiter und nicht vorne nur ein Azubi hinstellen, der irgendwie was redet. Also legt man, nimmt man die Drohne mit, lässt die Drohne durch die Aula fliegen, dann hat man die VR-Brille mit, setzt sie mal irgendwie drauf. Ergo kamen natürlich dann junge Leute, die dachten, ey, da kann man den ganzen Tag Drohne fliegen. Ja, also dem sich auch bewusst sein. Was ich aber gerade überlegt habe, wenn ich jetzt eine Firma bin, die nicht so viel Social Media Marketing macht, und es so ein Unternehmen gibt bei mir im Ort, die mega viel Aufmerksamkeit haben, dann sollte ich doch lieber Kontakt zu dieser Firma suchen und mal fragen, ey, ich möchte dich mal kennenlernen, wenn man sich noch nicht kennt, ich möchte mit dir mal in Austausch kommen, vielleicht habe ich da nicht so viel Erfahrung mit so Social Media Marketing, hey, können wir uns mal irgendwie auf ein Bier, Kaffee treffen, so unter, auf einer guten Ebene, auf Augenhöhe zu einem Mitbewerber, oder?
Ob es wirklich funktioniert, so auf Augenhöhe von Wettbewerber zu Wettbewerber, ist die Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da doch auch viel Vorsicht, Angst mitschwingt. Gerade wir haben ja letztes Jahr das erste Mal Green Dream Team an den Start gebracht, ne? Und Hamburg ist ein Stadtstaat, das ist wenig Fläche und es sind wenig Betriebe, es ist eine ganz andere Nummer als Nordrhein-Westfalen oder sowas, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie alle vor Ort in Hamburg hätte rekrutieren wollen, das wäre nichts geworden, weil die gesagt haben, nee, da, das ist ja alles meine Konkurrenz. Da möchten wir dann irgendwie auch nicht alles auspacken und auf den Tisch legen. Das ist viel zu viel interner, da sind wir so ein bisschen vorsichtig. Aber der Grundgedanke eben voneinander zu lernen und diese Sachen zu besprechen und das finde ich auch großartig. Also deswegen habe ich jetzt noch eine Community an den Start gebracht, Wunscharbeitgeber-Community. Und da geht es eben genau darum, dass sich alle so auf den Weg gemacht haben und genau mit den Themen unterwegs sind. Das ist eben auch das, was ich höre. Ne? Ist die sind alle so unterschiedlich. Manche haben mit Social Media gar nichts am Hut oder haben dann irgendwie noch eine veraltete Webseite. Ne? Die sind ja nicht alle so vorne weg. Und dann haben wir hier noch SEO und hier ein Abo-Modell und dies und das und jenes und ganz hochprofessionell. Manche stehen da wirklich und sagen, pff, nö, da haben wir was eingekauft, das hat nicht funktioniert, dann müssen wir jetzt wieder neu machen. Und die sind an ganz unterschiedlichen Stellen unterwegs und da voneinander zu lernen und zu sagen, ja, Mensch, ne, wie habt ihr das denn gemacht? Und ja, und dann zu erfahren, vorher war es so, jetzt haben wir jemanden eingestellt, der macht hier so einen Minijob mit Social Media für uns. Und seit die Person da ist, funktioniert das richtig toll. Und früher hatten wir das mal ausgelagert. Und das haben wir aber nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Oder wie steuert ihr eine Agentur, die mit im Boot ist? Oder wie viele externe Dienstleister hängen da irgendwie mit dran? Oder soll ich meinen Social-Media-Auftritt auslagern, weil ich habe überhaupt keine Zeit? Und das sind ja auch viele, die sagen, okay, wer macht denn das für uns? Ne? Das sich über diese Dinge auszutauschen, das ist extrem hilfreich. Und das funktioniert in der Community, wo man sich gegenseitig nicht auf den Füßen steht. Ja.
Ich will nochmal auf dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Wettrüsten zurückzukommen. Mein Mikro spinnt jetzt. So ist besser.
Ja, ich habe mir gerade
Okay, also ich fange nochmal an.
Beate macht das sehr gut.
Ja, ich sehe es. Ich muss mir ein bisschen was abholen.
Ich hänge hier vor dem Mikro, ja.
Also ich möchte mal auf dieses Wettrüsten, nenne ich es jetzt einfach mal, zurückkommen. Also ich biete Jobrad, keine Ahnung, freien Brückentag etc. pp. Also macht ja jeder Betrieb gefühlt ja mehr als der andere. Du sagtest auch, ja, aber letztendlich muss man auch im Klaren sein, dass hier schon auch noch körperlich bei Wind und Wetter gearbeitet wird im Galabau. So als kleine Firma, sage ich jetzt mal, so bis 15 Mitarbeiter, ist das, glaube ich, auch schon echt viel Aufwand, der dann auch in die Mitarbeitenden fließt. Kann ich da überhaupt noch gegen so größere Konzerne, weil es ist ja gerade auch so ein bisschen jetzt zurückläufig wieder, aber eine Zeit lang war es ja sehr, sehr krass, wie viele Betriebe aufgekauft worden sind von verschiedenen Investorengruppen, die natürlich viel, viel mehr für ihre Mitarbeitenden aus Kapazitätskostengründen, Zeitgründen auch bieten können. Habe ich als kleine Firma eigentlich langfristig da noch eine Chance, da irgendwie den Wettbewerb zu bestreiten? Oder muss ich dann eh nur gucken, was da noch für mich übrig bleibt?
Also ich denke, die Kleinen haben auf jeden Fall eine Chance. Der Punkt ist ja der, es gibt ja auch immer diesen klassischen Streit zwischen Konzern und Firma oder Mittelstand und was ist besser, oder ich bin irgendwie so eher der Konzerntyp und will eine internationale Karriere machen und der andere sagt, nee, ich gehe lieber in den Mittelstand und möchte da irgendwas aufbauen und dann auch langfristig enkeltauglich irgendwelche Strategien verfolgen und habe da einfach andere Vorstellungen. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, das sehr, sehr groß ist und wo ich das Gefühl habe, ich bin nur noch eine Nummer, keiner kennt mich, niemand interessiert sich dafür, wie es mir geht, ich muss hier irgendwie funktionieren, ich bin irgendwie wirklich so eine Arbeitsressource, werde irgendwo eingeteilt und spiele so als Mensch keine Rolle, dann kann das, das muss ja nicht so sein, aber das kann ein Gefühl sein, das sich einstellt in einem größeren Betrieb, dass ich mich da, sage ich, irgendwie so ein bisschen fremd, lost, verloren fühle. Andere sagen, hey, ich finde das super in diesem großen Betrieb und da habe ich ganz andere Möglichkeiten.
Auch Karrierechancen, Weiterentwicklung, weil in einer kleinen Firma gibt es mal, das hatten wir jetzt am Wochenende auch, und da gibt es dann den Geschäftsführer quasi und an dem komme ich ja dann als Bauleiter auch nicht vorbei, es sei denn, irgendwann sagt er mir, okay, du kannst hier, irgendwann wird alles dir gehören. So, ne? Ja.
Aber ist es da nicht gerade so wichtig, dass man diese Vielseitigkeit irgendwie da mitnimmt? Also ich stelle mir vor, gerade wenn ich eine Ausbildung mache und so, ich finde es immer tragisch, wenn die Leute, hatte ich auch mal beim Azubi, wo die Eltern sagen, der hat jetzt ein Jahr irgendwie verloren, weil er berufsbegleitend vorher quasi
ein Jahr
hat und so, ne? Und das finde ich voll tragisch, weil ein Jahr für so einen 15-Jährigen jetzt ist ja verpufft. Und da auch, also gerade da finde ich es sehr wichtig, dass man irgendwie seinen Weg findet. Nur die Frage ist, ob die Leute aus dem Konzern halt eher weggehen. Wie kann ich die Leute dann besser halten? Die haben ja eigentlich auch bessere Methoden bei so Konzernen wahrscheinlich, die Leute eher im Betrieb zu halten, oder nicht?
Na, es passt ja nicht jeder zu jedem. Das ist ja das Schöne. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht Pflanzenkrankheiten-Experte werden überhaupt, oder das interessiert mich. Ich möchte mich in diesem Bereich da noch irgendwie weiter reinbewegen und ich will da die Koryphäe in Deutschland werden oder sowas. Ne? Dann habe ich ja, sag ich mal, eine spezielle Motivation. Oder ich bin so, dass ich sage, ich lege ganz, ganz großen Wert darauf, insektenfreundliche Gärten, naturverträglich, versiegelte Flächen sind mir ein Graus, Chemie im Garten auch. Ich möchte auf eine andere Art und Weise gärtnern. Ne? Also dann suche ich mir natürlich auch ein Unternehmen, das genau dazu passt. Und Ich finde auch, dass die Unternehmen riesige Chancen haben, im Bereich Ausbildung da so richtig so eine Schippe draufzulegen und zu sagen, unsere Ausbildung ist außergewöhnlich gut und wir setzen hier alles daran, dass die nicht nur die Basics haben und gut durch die Prüfung kommen, sondern wir machen da noch ein bisschen mehr und Add-ons dazu. Und es gibt ja, sag ich mal, in jeder Branche Ausbildungsbetriebe. Wenn ich da mit der Ausbildung fertig bin, dann weiß ich, jeder andere nimmt mich mit Kusshand. Ich kann mich überall bewerben.
Ja.
Und wenn ich eine tolle Ausbildung genossen habe, dann wissen auch alle, Mensch, ne, der kommt von da, ja, die kommt von da.
In jeder Region so viel.
Super.
Ne? Ja. Hab die Ausbildung da und da gemacht. Ja. Also alleine das ist ja schon Auszeichnungskriterium. Ist das das wichtigste Auszeichnungskriterium? Oder wie stehst du halt so zu anderen Siegeln, die es da gibt? Gibt ja viel auch so Programme, die man da ablegen kann. Ob es jetzt das Green Dream Team, ich habe es geschafft.
Da musst du uns gleich auch nochmal.
Mal schnell hintereinander.
Da musst du uns gleich auch nochmal kurz erklären, ganz genau, was das ist, würde ich sagen, oder?
Genau, aber ja. Wie siehst du so diese Auszeichnung, die es sonst noch so gibt?
Diese ganzen Siegel, da muss man immer gucken, was steht dahinter. Also manchmal sind das ja wirklich Marketinggeschichten, wo es darum geht, ich kaufe mir irgendetwas, ne? Also diese DGL-Medaillen für Lebensmittel oder so oder DLG. Das sind ja auch immer irgendwelche Bezahlvarianten. Ich dachte zum Beispiel auch immer Red Dot, das wäre eine reine Designauszeichnung. Stimmt aber nicht. Da muss man erstmal Geld bezahlen, dass man überhaupt in die Auswahl für diesen Red Dot Preis kommt und dann damit sich eventuell schmücken darf. Und es gibt mit Sicherheit sehr gute Auszeichnungen und Siegel und es gibt eben welche, die reine Geschäftsmodelle sind und die dann schlichtweg ja auch Blendwerk sind. Ne? Da man muss das gucken, muss man unterscheiden. Da kann man nicht generell sagen, ist alles schlecht, ist alles gut, aber ja.
Willst du sagen, gibt es irgendwie so bestimmte Punkte, wo ich drauf achten sollte? Andere Firmen fragen, die das machen und mal genauer erklären lassen? Oder gibt es eben so gemeinsamen Nenner? Tobias guckt mich fragend an, wo will er hin? Ja, ich habe selber nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr so den Überblick, was es alles so gibt.
Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Initiativen, auch in Bundesländern oder mit irgendwelchen 10-Punkte-Plänen, dass man sich dann verpflichtet, eine besonders hohe Ausbildungsqualität zu liefern. Sowas ist toll. Da kann ich überhaupt nicht irgendwie sagen, dass das wäre schlecht. Ne? Und wenn ich jetzt aber hergehe und sage, was gibt es denn? Jetzt ist aber auch eine gute Chance, sich irgendwo unbeliebt zu machen. Aber wenn man irgend so ein Siegel nimmt und das wird...
Wir können es rauspiepsen.
Ich wollte es ja jetzt auch nicht in so eine Richtung schubsen, aber mich interessiert das natürlich.
Dann ist es in der Regel immer so ein Marketing-Aspekt und ich will mir das halt einfach irgendwo draufpappen. Und wenn es passt und stimmt, schön. Und wenn es nicht so gut ist oder wenn es eben nur Kosmetik ist, dann wird mir das halt auch, dann sind die Leute dann irgendwann enttäuscht. Dann kriegen sie mit, ist doch nicht so doll hier, ne? Wie behauptet. Und es hat ja auch jeder wirklich extrem umfangreich Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt Kununu, es gibt Arbeitgeberbewertungsportale, auch noch andere. Ich meine, so die kleinen Galabaubetriebe, die werden wahrscheinlich jetzt nicht so das Problem haben, dass sie Bewertungen reinkriegen auf Kununu, wenn ich nur 7, 10, 12 Mitarbeiter habe. Aber wenn es ein bisschen größer ist und ich habe 2 schlechte Bewertungen, dann sieht das ja gleich so aus, als ob ich ein unterirdischer Arbeitgeber bin, was ja gar nicht der Fall sein muss. Ne?
Ja, muss immer fragen, wer bewertet. Ne? Ist ja generell, glaube ich, bei diesen Bewertungsportalen, sei es bei Google. Ich meine, Thomas, wann schreibst du eine Rezension bei Google?
Wenn ich auffallen möchte. Dann, aber ich, das muss dann auch ehrlich rüberkommen. Und so wie wenn sich Leute bewerben und sagen, wie blöd es war bei der Firma, wo ich war, sagt das ja mehr über diese Leute aus, die es sagen. Deswegen habe ich mich gerade auch so interessiert, wenn ich jetzt mal die Firmen frage, die so präsent sind, wenn sich jetzt jemand, wenn ich so ein gutes Verhältnis hätte zu der Firma, und ich sage, du, Peter, wenn sich ein Mitarbeiter bei mir bei dir bewirbt, sag mir mal bitte Bescheid. Das würde mich interessieren. So. Oder wenn man so ein gutes Verhältnis hätte und man sich sicher sein wäre, wenn man so sicher wäre, wenn der sich irgendwie, wenn sich einer bewirbt und ich bin echt gut mit dem drauf, ich bin in der Erfurt-Gruppe zusammen, ich bin irgendwie bei einem anderen Netzwerk zusammen, ich verstehe mich gut und mein Hermann bewirbt sich bei dem, dann würde er mich auch anrufen wahrscheinlich, um zu fragen, hey, dein Hermann hat sich bei mir beworben, du, wollte ich mal mit dir drüber reden, was ist das denn überhaupt einer? Und wenn der zu mir nicht passt, jetzt wie es abstrakt, der vielleicht, was miteinander reden, das meine ich irgendwie. Das finde ich wichtig. Wenn sich einer bei mir bewirbt und sagt, bei der Firma war es scheiße und ich sehe, bei welcher Firma da war und ich kenne die Firma, dann rufe ich da an und frage, ey, du, der hat sich bei mir beworben und er sagt, bei euch wäre es scheiße gewesen. Erzähl mal.
Ist, glaube ich, auch kein guter Stil, ne? Egal, wo ich mich bewerbe, hinzugehen und zu sagen, bei der Firma, wo ich gerade bin, ist nicht gut. Und über die herzuziehen, das wirft natürlich immer ein schlechtes Licht auf mich, gar keine Frage. Und wenn ich jetzt so einen guten Kontakt habe zu der anderen Firma oder dem Inhaber oder wie auch immer, dann tausche ich mich auf jeden Fall mit dem aus und sage, ja, aber da geht es dann, glaube ich, auch weniger um den Mitarbeiter, sondern da möchte ich ja dann auch irgendwie die Situation untereinander klären, ne? Ob das passt oder was ist denn da los? Und da möchte man sich ja auch gegenseitig nicht auf die Füße treten. Mhm. Aber ich glaube, es ist relativ theoretisch, dass das eher selten der Fall ist. Mir hat neulich ein Menti erzählt, dass ihm jemand gesagt hat, hey, deine Leute auf der Baustelle, ne? Das sind die einzigen, die nie über ihren Chef lästern. Ne? Ja. Das hat er einmal zurückgespiegelt bekommen. Und das ist natürlich toll. Also die sind halt einfach richtig dicke als Team, verstehen sich. Und die haben es dann auch nicht nötig, wenn der Chef nicht da ist, über den Chef herzuziehen. Ja. Und das ist übrigens auch ein Zeichen für eine funktionierende Unternehmenskultur, dass genau da kein Bedürfnis da ist, ne? Irgendwie zu lästern über Leute, die nicht da sind.
Was mich interessiert, so wenn die älteren Leute in der Firma, die schon sehr lange da sind, die quasi das Firmenbild prägen, die quasi die gute Seele, der Altgeselle, der immer quasi das Vorbild von den ganzen Leuten ist, weil der vielleicht ohne irgendeine Schnur oder Abziehlatte, Freihander, Pflasterflächen abziehen kann und so weiter. Wenn die weg sind, wie prägt sich das denn? Wo muss ich denn irgendwie aufpassen, wenn ich dann ganz junge Leute bekomme, die auch ganz anders in Aufmerksamkeitsspanne sind oder ganz anders in der Kommunikation sind? Wie muss ich denn mich da irgendwie umstellen in der Kommunikation in der Firma? Viele meckern nämlich, die hängen dann irgendwie am Telefon den ganzen Tag, auch in der Pause schon. Und ich finde, da hatten wir gerade auf, wir standen an einer Schule und in der Schulpause standen sie alle am Handy, aber haben trotzdem miteinander kommuniziert. Nur wir beobachten das anders. Wie denkst du das?
Ja, wir sehen die und denken, hey, die starren alle nur noch auf ihr Smartphone und die sprechen gar nicht miteinander, aber das ist ja anscheinend auch nicht der Fall. Und idealerweise können ja alle Generationen voneinander lernen, also dass dann eben auch dieses Dogmatische wegfällt und dass ich jetzt nicht hergehe und sage, hey, ne, du darfst dein Handy nicht benutzen, dein Smartphone nicht benutzen, ist jetzt Arbeitszeit und ne, kannst du machen, wenn du Feierabend hast. Weil auf der anderen Seite komme ich ja auch und sage, ja, aber wir wollen Social Media machen und machen mal Bilder von der Baustelle und dann fliegen wir mal mit der Drohne und dann machen wir mal dies und dann machen wir mal jenes und dann filmen wir und das ist nämlich eigentlich auch die andere Geschichte, ne, dass die Leute kommen und sagen, wir wollen jetzt hier Social Media machen. Und ich sag immer, wir brauchen Fotos, wir brauchen Filme, mach doch mal. Und dann machen die nicht. Ne? Ja. Dann haben die überhaupt keine Routine in ihrem Arbeitsalltag. Und das muss ja auch eingeübt werden. Und da sich so gegenseitig ein wenig zu beeinflussen und dass auch diese Begeisterung da ist für die Fähigkeit, die dieser ältere Mitarbeiter hat, die ich selbst noch gar nicht habe. Und dann, Mensch, guck mal, was der da irgendwie wieder gemacht hat und wow, wie geht denn das? Und zeig mal, ne? Und das ist ja ideal. Also gerade viele ältere Mitarbeiter freuen sich ja auch, wenn sie ihr Wissen weitergeben können und sagen, hier, ne, ich mache hier keine Karriere mehr, aber guck mal, so geht das. Ne? Und wenn du das kannst, dann bist du richtig gut. Und dann eben auch so diese, ja, ne, es macht auch gar keinen Sinn, dieses Gemecker über Gen Z oder so. Das ist, es gibt so tolle, motivierte, junge Menschen, da das ist einfach unfair, denen irgendwie immer permanent irgendwie vom Kopf zu knallen, dass sie keinen Bock haben, dass sie nichts machen, dass sie faul sind, dass sie nur am Handy hängen, und die dann mitzunehmen und zu sagen, so, ne, jetzt machen wir hier mal irgendwie eine kleine Kampagne oder ihr nehmt das Smartphone in die Hand und dann macht ihr hier mal ein Projekt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also ich habe jetzt gerade ein Corporate Influencer Projekt begleitet. Ich habe es ja unglaublich oft mit Organisationen zu tun, seien es kleine Firmen oder größere Firmen. Ich war ja noch die Lernreise mit der Caritas Akademie und da die haben ja auch irgendwie nie Geld. Das sind ja größere Organisationen auch und die gehen jetzt auch nicht her und beauftragen groß Werbeagenturen und da kommt auch ganz viel, was können wir aus uns heraus machen, und die haben sich dann auch durchgerungen, überlegt, ja, wir haben noch keinen Social Media Account und wir starten so ein Corporate Influencer Projekt.
Was war das für ein Influencer? Hm? Was für ein Influencer war das?
Das sind Corporate Influencer, also das heißt, das ist die Caritas Münster. Mhm. Und die haben auf Instagram einen Account aufgemacht, das nennt sich Caritas Insider, und haben sich vorher erstmal intern gefragt, wer hat überhaupt Lust mitzumachen, okay. Haben die Leute geschult, haben sich ausgestattet.
Eigene Influencer quasi aufgebaut.
Ja, und haben dann 13 sind es, gewonnen, die sagen, wir haben da Lust zu, wir steigen da ein, und die sind dann im Unternehmen unterwegs und haben gesagt, ja, wir verfolgen eigentlich zwei Ziele. Zum einen wollen wir intern quasi unsere Kollegen so ein bisschen schlau machen, und wir wollen natürlich auch sichtbar werden nach außen und gegen Vorurteile angehen und andere auch für uns begeistern und vielleicht auch Mitarbeiter gewinnen.
Gab es dann so ganz klare Regeln und Grenzen vom Vorstand, von der Geschäftsführung, von der Bereichsleitung, oder hatten die da freie Hand?
Die haben sich am Anfang oder ja vorher so richtig besprochen, was geht, was geht nicht, aber eher so vom Prinzip her. Ne? Ja. Und die können wirklich frei gestalten, walten, machen, tun. Die sind da unterwegs und probieren sich jetzt aus und haben da total Spaß dran. Und das ist halt, ne, es ist halt ein wenig Arbeitszeit, die geblockt wird für diese Aktivitäten. Die sprechen sich ab, die lernen voneinander. Und das ist ein spannendes Projekt. Und bei den Galabaubetrieben, die jetzt Social Media noch nicht so am Start haben, die haben eher so das Problem, ja, wie kriege ich das denn hin, dass die Leute hier irgendwie mal was in die Kamera erzählen und sie gefilmt werden wollen oder dann, ne, dann
selber da reinsprechen muss.
Das mit Foto. Genau. Da muss ich die doch vorher fragen, kann die Fotos ja nicht ins Internet stellen, ne? Ja. Und dass ich das halt dann auch am besten gleich mit dem Arbeitsvertrag irgendwie regeln, dass irgendwie solche Bilder gemacht werden und dass man auf Social Media ist und dass man sich dafür eine Zustimmung abholt. Und
da hilft der Verband auch sehr gut tatsächlich, gerade bei diesen Formblättern. Ich wollte jetzt mal auf Green Dream Team, meine Güte, ich habe vorher gesagt, ich verhaspel mich auf jeden Fall dahinter mal zurückkommen. Kannst du kurz uns da durchführen, was ist das genau?
Also Green Dream Team ist ein Gruppenprogramm für die grüne Branche, für den Galabau. Und wir hatten jetzt auch eine Dachbegrünungsfirma im ersten Durchgang dabei. Ist also keine klassischen Galabauer, aber die haben da super, super gut reingepasst. Und da haben wir in einem knappen halben Jahr so einen Durchgang gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen erst das Zielgruppenverständnis, Perfect Match, wer passt zu uns, zu wem passen wir, wofür stehen wir, um dann überhaupt mal das einzugrenzen, haben festgestellt, obwohl es alles im Prinzip gleiche Branchen ist, alle total unterschiedlich. Also ganz erstaunlich, was auch ja unter den Definitionen rauskam, ne, was alle sagen wertschätzend, aber was die einen unter wertschätzend funktionieren, verstehen und die anderen, da liegen Welten dazwischen.
Was kam da zum Beispiel?
Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also bei einem Unternehmen, da hatte man fast den Eindruck, die sind schon fast Social Worker, Street Worker, sehr engagiert für ihre Mitarbeiter, haben auch in ihren Reihen Menschen mit kritischen Lebensläufen, die mal gestrauchelt sind und haben sich so fantastisch um die gekümmert und die aufgefangen und betreut und das ist geht eigentlich so über die normalen Grenzen von wertschätzend bei Weitem hinaus, ne? Und für den anderen ist es halt wertschätzend, wenn ich grüße und Hallo und guten Tag sage. Also da muss man dann immer, das ist auch so ein Buzzword schon, ne? Da muss man immer gucken, okay, was ist denn damit überhaupt gemeint, ne? Und aber nochmal zurück zu Green Dream Team. Wir fangen an mit Zielgruppenverständnis, Perfect Match. Dann geht es weiter, Stellenanzeige Reloaded. Also wie komme ich zu so einer Stellenanzeige, die richtig, richtig ansprechend ist, die mich emotional abholt und die sich erheblich unterscheidet von dem, was normalerweise auf der Webseite zu finden ist, ne? Also wir sprechen von dem Jobangebot auf der Webseite, nicht auch von irgendwelchen gedruckten, in irgendwelchen Branchenmagazinen oder sonstigen Stellenanzeigen. Und dann geht es natürlich auch darum, wie komme ich zu einer Karriereseite, die ansprechend ist, wo ich mich vielleicht auch gerne mal eine halbe Stunde verlaufe und gucke und entdecke und erlebe und gar nicht wieder weg will, weil das so spannend ist und wo ich dann irgendwie auch Lust kriege, die näher kennenzulernen. Und dann, wenn ich so diese Homebase geschaffen habe, ne, so das Wohnzimmer aufgeräumt, dann kann ich einladen zur Party und kann sagen, hallo Welt, wir haben hier tolle Jobs im Angebot und guck doch mal. Und dann gehe ich eben zum einen auf Social Media, aber auch schaue, was kann ich im echten Leben reißen, ne? Also viele sind dann ja auch ein wenig geknickt und sagen, ja, ich bin ja irgendwie noch gar nicht präsent, muss ich jetzt, und da brauche ich aber ein bisschen für, ich kann ja nicht gleich voll einsteigen hier auf den sozialen Medien. Und die können aber eben auch in ihrem direkten Umfeld aktiv werden und sichtbar werden. Es geht ja dann letztlich, ist das so eine Art Loop. Ich erzeuge Aufmerksamkeit, hole die Leute auf meine Webseite beziehungsweise auf die Stellenanzeige und sorge dafür, dass sie eine Möglichkeit oder viele Möglichkeiten haben, niederschwellig mit mir in Kontakt zu kommen. Also ich verlange da keine Bewerbung oder stelle mich als glorreiches Unternehmen da, wie toll sind wir denn auch. Ne? Also das kommt auch immer auf den Seminaren, dass die alle sagen, ah, ich kann es nicht mehr lesen, ne? Diese Selbstbeweihräucherung und wir sind die Tollsten, wir sind die Schönsten und die Erfolgreichsten und seit 100 Jahren innovativ. Und das will keiner mehr hören. Ne? Es ist viel menschlicher zu sagen, ja, wir hatten hier auch mal ein Problem und das haben wir so und so gelöst und seit wir das gemacht haben, läuft es einfach anders. Das ist sehr viel sympathischer und da kann ich andocken. Genauso, wenn ich Pflegekräfte habe, die wissen genau, dass sie einen harten Job haben. Und die schreiben das auch in ihre Stellenanzeige rein. Aber die verkaufen so gut, dass es eben auch glaubwürdig und annehmbar rüberkommt. Und das ist so die Kunst an der Geschichte. Und derjenige, der liest, der sollte sich angesprochen fühlen und sagen, ey, die sprechen mit mir, die meinen mich. Und ja, so funktioniert das Ganze eben im Kreis.
Ja. Ich stolper da ganz häufig drüber, wenn ich so Stellenausschreibungen irgendwie lese, weil werden ja auch doch häufig gepostet. Und am Wochenende wieder gehört, man muss das so niederschwellig, so wie möglich machen. Am besten keine Bewerbung, hast du gerade gesagt. Ich persönlich finde das nicht, also ich finde, für mich wäre das ganz, ganz schwierig tatsächlich.
Meinst du heuchlerisch oder was? Das
nee, ich finde halt, wenn ich, also es ist meine persönliche Meinung, wenn ich mich irgendwo bewerbe, ja, dann möchte ich mich gerne damit auseinandersetzen und ich brauche das, glaube ich, für mich auch so ein Bewerbungsschreiben zu definieren und es wegzuschicken und das ist ja auch, steckt ja auch viel drin. Also, und ich lese ja dann auch auf der anderen Seite eigentlich viel über diese Menschen, warum will er hier arbeiten und so weiter. Und es wird mittlerweile irgendwie so einfach gemacht, dass man wechselt, dass ich stellenweise so das Gefühl habe, dass die Wertschätzung für das, was ich eigentlich gerade mache oder machen möchte, gar nicht gegeben ist, weil ich ja gar nicht die Chance habe, meine Wertschätzung dem gegenüber zu äußern.
Ich weiß genau, was du meinst. Das hat aber nichts mit Wahllosigkeit zu tun, sondern eigentlich nur etwas mit der Reihenfolge. Das heißt, ich erleichtere den Zugang. Mhm. Ne, das ist so diese viel zitierte Analogie zum Daten. Wenn ich jetzt mich mit jemandem verabrede, wir treffen uns das erste Mal, wir gehen zusammen essen und derjenige packt dann, zum Dessert dann auch noch mal die Frage auf den Tisch. Ja, hast du denn auch alle Unterlagen dabei, damit wir hier die Ehe schließen können irgendwann und kannst du das irgendwie und das ist einfach so unangemessen.
Ja, ich denke mir halt so, ich möchte dich halt mehr als 60 Sekunden jetzt hier kennenlernen, das Unternehmen. Ich möchte mich wirklich jetzt mit dir Zeit verbringen und nicht in 60 Sekunden oder 30 Sekunden oder was weiß ich irgendwas ausfüllen.
Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Also diese 30, 60 Sekunden Bewerbung, das ist ja so dieses egal wer kommt, wir machen es dir ganz einfach. Hier kann irgendwie jeder in diesen Trichter oben rein und gucken, ob du unten wieder rausploppt und ob das irgendwie was ist. Aber das ist so nicht gemeint. Das ist einfach, manche Unternehmen bauen so viele Filter ein, die Kontaktaufnahme erschweren. Da könnte man glauben, die Leute stehen zu Hunderten vor dem Tor und möchten rein. Und wenn das nicht der Fall ist und ich diese Filter nicht benötige, dann bin ich einfach offen und sage, ich respektiere meine Zeit, ich respektiere deine Zeit, lass uns erst mal reden. Und wenn wir beide das Gefühl haben, hey, das könnte passen, dann lernen wir uns etwas besser kennen. Dann gehen wir ein zweites Mal essen. Und wenn wir das zweite Mal essen waren und sagen, hey, lass uns verabreden, nächste Woche machen wir mal einen Ausflug oder im übertragenen Sinne, dann kommen und machen Praktikum oder dann wird es näher. Und ich habe nichts davon, jemanden zu motivieren, der mich gar nicht kennt, mir eine Banalomat-Bewerbung zu schicken. Ja. Was ich mache, ich sorge dafür, dass die Chancen sehr viel größer werden, indem ich die Bewerbung nach hinten verlagere. Ja. Genauso wie man bei den Stellenanzeigen, die dieses Muster Stellenanzeige Reloaded, das ich entwickelt habe, da steht auch nicht gleich oben als erstes drin, wer bin ich? Ne? Ja. Die Unternehmensbeschreibung, die ja sonst bei so einer Stellenanzeige oben steht, die kommt erst viel weiter unten. Die Menschen interessieren sich erstmal für sich selbst. Und wenn ich sie so abgeholt habe, dass sie sagen, interessant, ne, und dann weiter unten, dann gibt's auch mal ein Part über das Unternehmen, aber nicht gleich als erstes. Ne, da sind wir wieder bei diesem Unternehmer-Ego-Sprech. Ich habe ein Problem, ich brauche, ich will, ich erwarte, ich möchte, ich, ne?
Ich bitte. Dann informieren die sich auch mehr. Ich finde es auch, also du, wenn du merkst, die Menschen informieren sich und identifizieren sich mit deinem Unternehmen, wollen mehr erfahren, dann lesen sie, so wie du gerade sagst, ja, viel tiefer. Da gehen ja viel tiefer in diese ganze, auf die Internetseite gucken sich noch Sachen an. Aber umso wichtiger finde ich ja, wenn ich Mitarbeiter habe, die gut funktionieren, als Spiegelbild, dass ich die benutze. Dass ich die jetzt verwende für Video. Da schneide ich ran als Video. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, und den in die Öffentlichkeit stelle für mein Unternehmen, quasi als Person meines Unternehmens in den Vordergrund stelle, Wie gehe ich denn aber mit negativer Kritik um, wenn das jetzt auf Facebook, Instagram ist und Leute schreiben, boah, das ist aber eine Schnarchnase, der ist aber langweilig, boah, der kann mal ein bisschen mehr Elan haben. Wenn das aber genau, wir sind hier in Hamburg, der nordische Sprech ist und ich bin jetzt hier ganz ruhig und keine Ahnung, bin ich die emotionale Granate, dann bin ich doch so. Die wird ja in ganz Deutschland und weltweit ausgestrahlt, die Werbeanzeige. Wie gehe ich da mit negativer Kritik um?
Werbeanzeige, negative Kritik auf Werbeanzeige, ich weiß nicht. Die negative Kritik ist, ich werde ignoriert. Also das ist, die setzen sich dann ja gar nicht weiter mit dir auseinander. Also wenn ich negative Vibes zurückkriege und jemand macht sich wirklich die Mühe rumzumotzen, das geht dann so eher in Richtung Shitstorm. Das heißt, ich habe dann wirklich etwas rausgehauen, wo sich ganz, ganz viele drüber aufregen möchten. Und dann muss ich eben schauen, habe ich einen Fehler gemacht? Ist das wirklich irgendwie Panne? Möchte ich das zurückziehen? Möchte ich mich dafür entschuldigen oder stehe ich dazu? Ja. Trete ich in den Dialog, versuche das zu klären und ich habe natürlich, wenn ich jetzt einen Instagram-Account habe und jemand meint, er muss sich da aufführen wie die Axt im Walde und pöbelt rum und randaliert oder wie auch immer, dann kann ich den natürlich auch blocken. Das ist gar keine Frage. Es ist immer noch meine Party, mein Hausrecht und dann würde ich da auch sagen, okay, tschüss. Ne? Das ist hier nicht so, dass ich das über Ewigkeiten in der Öffentlichkeit auswälzen und diskutieren will. Das heißt aber nicht, dass jeder leise Kritikpunkt oder alles irgendwie weggelöscht werden sollte oder müsste. Das ist, glaube ich, auch absolut eher der Fall. Also die meisten kämpfen damit, oder eher weniger der Fall, die meisten kämpfen damit, dass sie ignoriert werden, keine Aufmerksamkeit kriegen, dass sich die Menschen eher nicht dafür interessieren, was sie da raushauen, ne? Also irgendwie dieser Kampf um die Reichweite und was soll ich denn noch alles tun und mich sieht keiner und ich habe mir so eine Mühe gegeben und dann kommen da wieder nur 3 Likes und so. Ne? Das sind die Probleme, die beschäftigen die Menschen viel mehr. Und wenn ich jetzt einen Shitstorm tatsächlich provoziere, muss ich mir halt wirklich überlegen, möchte ich mich da entschuldigen? Ist es, kann ich zu meiner Position stehen?
Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass man irgendwie provoziert oder so. Ich habe eher das Bild, geht gerade ein Video viral vom Mitarbeiter, was mega cool ist. Und da kommen Leute, so Trolls, die darunter schreiben, was eine Pappnase. Und ich als Geschäftsführer oder als Mitarbeiter, der das dann davor kommt, lese das dann und denke, boah, wenn die Leute sowas Böses schreiben, dann mache ich das nicht mehr für dich, Chef.
Ja, das wäre, ja, das, ich meine, die Marketing-Profis, die würden jetzt sagen, super, Hauptsache Kommentare, ne? Schön zurückantworten, weil gut, das pusht den Algorithmus, ne? Derjenige, der sich da vielleicht dann angegriffen fühlt, der könnte es irgendwie nicht so gut finden, aber da sollte ich dann auch als Chef, Chefin irgendwie Kante zeigen und mich hinter meinen Mitarbeiter stellen und da einen entsprechenden Kommentar posten und das ist ein super Mann und überhaupt und wer sowas schreibt, der hat ja wohl nichts Besseres zu tun. Also
Noch Arbeitsschuhe anziehen und mal einen Tag mitlaufen.
Oh, ey.
Genau, ich wollte mal kurz auf dein Green Dream Team zurückkommen. Wie komme ich da rein? Was muss ich machen, um damit zu mitmachen zu dürfen?
Also am besten auf die Webseite, einmal die Seite angucken, durchlesen und dann auf einen der zahllosen Knöpfe drücken. Dann gibt es ein Gespräch mit mir. Also kannst du einen Termin buchen und dann sprechen wir überhaupt drüber, warum willst du rein, passt das zu dir, was versprichst du dir davon? Und
ist das Einzelcoaching oder ist das eher
Gruppen? Ist eine Gruppe. Das ist eine Gruppe. Es ist ein Online-Gruppenprogramm. Am Anfang haben wir mal gedacht, wir machen das wirklich nur in Hamburg, aber das funktioniert nicht. Dann haben wir es bundesweit aufgemacht. Und das ist auch super, weil dann eben auch keine Konkurrenzgedanken da irgendwie stören. Dann kann auch jeder sich öffnen und seine Situation darstellen und voneinander lernen. Und das hat riesen Spaß gemacht. Also wir haben 2 Präsenztage in Hamburg, haben wir auch für den nächsten Durchgang wieder geplant. Das machen wir hier beim Verband in Hamburg. Und das ist auch eine gute Gelegenheit. Da kommt dann immer noch so das Plus dazu, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das gelernt, aber das sind so die Themen in der Umsetzung, da hakelt es gerade, und dass man dann so real life auch tatsächlich bespricht, wo stehen wir und was machen wir. Und das ist natürlich extrem hilfreich. Ja, und jetzt kommt halt auch noch die Community dazu. Das heißt, die Erfahrung zeigt natürlich, nach so einem halben Jahr bist du wieder im Tagesgeschäft und alle keine Zeit und hier drängelt's und da und ja, wollte ich ja machen und ich komme nicht weiter und oh, und dann wenn ich natürlich gemeinsam mit vielen, die genau in der gleichen Situation bin, ne, die schieben sich ja auch immer wieder an.
Ist ja wie eine Selbsthilfegruppe quasi, oder? Ist ja wie eine Selbsthilfegruppe.
Ja, auch eine Selbstmotivationsgruppe. Und ja, ich habe auch immer jemanden, den ich fragen kann. Also ich meine, sonst hast du immer das Gefühl, du stehst irgendwie alleine da, du musst 1000 Sachen machen und das irgendwie auch noch, wo fange ich an? Und dann hast du irgendeine Frage, die musst du irgendwie für dich klären. Und wenn du die dann in so eine Community reinsetzt und sagst, wir wollen jetzt unsere Webseite neu machen und wie macht ihr das? Habt ihr dann Dienstleister, arbeitet ihr mit einer Agentur? Was kostet das denn überhaupt? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also wir hatten zum Beispiel auch Leute dabei, die einen Dienstleister empfohlen bekommen haben, die damit total unglücklich waren, und witzigerweise wurde dieser Dienstleister dann auch noch jemand aus der Gruppe wieder empfohlen. Und die haben gedacht, boah, geh da bloß nicht hin und so, ne? Und ich meine, das sind Sachen, die kosten dich Tausende und Zeit. Und dann freuen die sich natürlich auch, wenn sie da schon mal gewarnt sind. Aber das ist ein riesen Profit auch an Motivation, an Brainstorming, an Erfolgsgeschichten auch, ne? Also wir haben das gemerkt in so kurzer Zeit, also dass die zum Teil auch ihre Social Media Accounts so gepusht haben und so einen Erfolg hatten, auf einmal so ein Gefühl für sich selbst bekommen haben, für ihre guten Argumente, und die sind durch die Decke gegangen, ne? Dann rufe ich da an, habe gesagt, hey, ihr habt 1 Million Views auf dem Reel, ist das noch zu glauben, ne? Ja, ne, das ist total genial, wir haben auch schon Leute eingestellt und also das ist toll. Und dann irgendwie so zusammen in Kontakt zu bleiben, zu gucken, wie entwickelt sich jeder, und dann passiert ja was, und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, und dann werden wieder Dienstleister beauftragt, dann wird die Webseite umgebaut, Karriereseite, wann seid ihr online, was habt ihr geändert, was ist passiert, und was meint ihr, wie kommt das an, und sollen wir das noch ändern, und hier haben wir ein Feedback, und das bringt so viel, das kannst du ja allein überhaupt nicht irgendwo herkriegen, ne? Das ist toll. Ja.
Bricht ja richtig viel auf bei den Leuten.
Ja, ja. Ja, es geht so richtig tief rein. Also das haben wir bei der Caritas irgendwie auch bei den Organisationen. Da geht es dann auf einmal wirklich an die Strukturen, an das Innere, was dürfen wir, was können wir machen. Und bei Green Dream Team in den Verbänden, da ist man halt auch ganz schnell an den Prozessen, am Innenleben, wir probieren das mal aus, und ja, ne, das da ist dann irgendwie auch so eine Begeisterung da, wenn mal jemand da ist und sagt, hey, ich kenne mich aus mit Video und wir machen hier mal eine Stunde und ich zeige euch, wie er das schneidet, oder ne, ich sitze auch mal da, wie kriege ich irgendwie so einen Endlos-Loop hin, was muss ich denn machen? Ne? Ja, ja, ja. Oder irgendwie so Banalzeug, ne? Ja. Und du sitzt dann da und frummelst da allein stundenlang rum und jemand anders sagt, da drücken, hier schieben, fertig. Ne?
Das kenne ich.
Wir kommen so langsam zu Ende der Folge. Was für Ziele, was für Visionen hast du jetzt noch vor dir? Was willst du jetzt noch anschieben in den nächsten Jahren?
Ich möchte Green Dream Team groß machen, noch weiter ausbauen, dass wir auch gerne uns vielleicht 1-2 Mal im Jahr live treffen. Ich möchte die Wunscharbeitgeber-Community groß machen, denn ich finde, dass das hat ein Riesenpotenzial und ist extrem hilfreich für die Menschen, die da drin sind. Ja, ansonsten bin ich da gar nicht so übermotiviert, dass mir jetzt noch viel mehr einfällt. Also das sind so die Themen, da bin ich dran und die liegen mir am Herzen und da habe ich richtig Lust zu und ich freue mich auch, wenn das also gerade im Bereich Galabau noch richtig wächst und weitergeht. Und da muss ich sagen, habe ich auch wirklich tolle Erfahrungen gemacht, auch so mit der Unterstützung von den Landesverbänden. Also ich bin ja nur Fördermitglied in Hamburg und wir haben folglich konnten wir, als wir gestartet sind mit dem Programm letzten Herbst, konnten wir das ja quasi hier auch nur über Hamburg spielen. Dr. Marit Vossen hat dann gesagt, er macht die Nordachse auf, hat ja gute Beziehungen natürlich. Schön. Und ja, er kann dann natürlich Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern irgendwie noch mit ins Boot holen und überzeugen, das eben auch so in ihren Rundmails irgendwie so ein bisschen mit zu promoten, zu sagen, hey, das gibt es. Finde ich auch super, dass er da überhaupt so mitgezogen hat und dass er offen war und gesagt hat, er unterstützt das und ich kann das probieren. Ich glaube, am Anfang hat so der ein oder andere gegen mich gewettet und gedacht, oh, das kriegt ihr nicht verkauft und so. Und viel zu schwierig, die machen das nicht, wenn sie von sonst woher kommen müssen. Und ich habe dann auch selbst noch ganz viele Landesverbände angesprochen und habe gesagt, Mensch, könnt ihr das mit in eure Newsletter, könnt ihr das promoten und habe super Unterstützung bekommen. Also wirklich ganz, ganz viel. Also es waren, glaube ich, nur 2 Verbände, die gesagt haben, ja, also nee, wir haben da selbst eine Akademie oder wir haben selbst irgendeinen Referenten am Start, da möchten wir nicht reingrätschen. Aber alle anderen haben das mit unterstützt. Großartig.
Sehr gut. Wir haben so eine schöne Abschlussfrage. Und zwar ist so ein bisschen Imagination gefragt. Stell dir vor, du hast eine Doppelseite in der DEGA, wo du im Prinzip ja einen markanten Spruch an die Branche geben könntest. Der wird so ganz groß auf diese Doppelseite gedruckt. Was sollte da draufstehen? Was würdest du der Branche mitgeben wollen?
Der ganzen Branche?
Der Galabaubranche.
Ja, ihr seid fantastisch, lasst es die Welt wissen, ihr habt alle Chancen, ihr könnt Mitarbeiter gewinnen, es gibt überhaupt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ne? Also überhaupt nicht.
Perfekt, nehmen wir.
Danke dir.
Ja, gerne, ich danke euch, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr überhaupt auf mich zugekommen seid, hier First Podcast Experience.
Super, sehr schön.
Vielen lieben Dank.
Super. Ciao, ciao.
Tschüss, sagt man in Hamburg.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.